12-jährige Jesus im Tempel hat ihn besprochen und sind jetzt bei Johannes dem Täufer. Zwischenzeitlich sind rund 30 Jahre vergangen oder eben seit dem letzten Bericht 12-jährigen Jesus im Tempel, so rund 18 Jahre. Jesus und Johannes sind ja ungefähr gleichaltrig. Also wir haben ja in Erinnerung, 6 Monate älter ist Johannes. Das ist ja nicht so viel. Also ungefähr sind die im gleichen Alter. Und bei Johannes haben wir auch gelesen, dass der schon von Jugend auf in der Wüste war, vorbereitet worden ist von Gott, aber noch nicht als Prophet aufgetreten ist. Und jetzt beginnt das. Und hier fängt uns gleich in Vers 1 wieder an, auf, wie Lukas versucht, historisch genau zu arbeiten, was wiederum für seine Zuverlässigkeit spricht. Also in manchen bibelkritischen Kommentaren, und da findet ihr dann, dass das eine Stilmittel von Paulus ist und dass er so tut, als ob das historisch sei, aber das ist ohne irgendein Beleg dafür. Ich denke, wenn jemand genaue Daten angibt, dann ist das ernsthaft dafür. Er will es genau machen, nicht, dass er besonders fantasiebegabt ist, und so sehen wir das eigentlich hier auch. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus aber Vierfürst von Iturea und dem Gebiet von Trachonitis, klingt wie Krankheit, nicht? Vierfürst von Abilene, unter dem Hohepriester Johannes und Kaiphas, war übrigens Wort an Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Wir merken, zu diesem Zeitpunkt, da ist er schon in der Wüste, also auch als er berufen wird. Das ist ja das, was uns vorhin gesagt hat. Von Jugend auf ist er dort, der Heilige Geist ist auf ihm, das ist auch nicht neu, er wird vorbereitet, auch etwa 30 Jahre lang. Anders wie bei Jesus, der sein normales Leben führt in Nazareth, der dort auch scheinbar in dem Betrieb seines Vaters mitarbeitet, ist es hier, dass Johannes schon von vornherein ausgesucht wird. Eben sich dort schon vorbereitet. Wir wollen ein paar Kleinigkeiten dabei uns näher anschauen, wie gerade diese Datierung angeht. Erst einmal meine ich, dass Lukas die Absicht hat, deutlich zu machen, die Heilsgeschichte Gottes stimmt überein oder ist eingebunden in die Weltgeschichte. Das ist also nicht losgelöst voneinander. So irgendwo oben drüber schwebt die Heilsgeschichte, hat nichts zu tun mit dem, was auf der Erde passiert, sondern das ist miteinander verbunden, das ist eng miteinander verzahnt. Und dass er deshalb diese ganzen Detailangaben macht. Auffällig ist auch, dass er hier eine Reihenfolge wählt, die Person, die er aufzählt, die dem damaligen Rangverständnis im Römischen Reich nachkam. Dann wird auffallen, auch wenn es nicht sehr ausgeht, zuerst fängt er mit dem Kaiser an. Und dann fängt er mit dem kaiserlichen Abgesandten an, nämlich mit dem Statthalter. Und dann kommt ein untergeordneter Fürst. Und dann kommt erst die religiöse Elite. Das heißt, er hat hier nicht eine zufällige Reihenfolge, sondern das ist die Reihenfolge der Rangstufen, wie sie im Römischen Reich gedacht worden sind. Also hier merken wir auch, er lehnt sich an die damals üblichen Rangordnungen, Hierarchien, genau. Und da merken wir erstmal, er kannte das, also er ist nicht unwissend dabei, und da sieht er nimmt es genau. Nochmal müssen wir hier mal sehen, er zählt die ganzen Personen auf, weil das war die damalige Form, einen genauen Zeitpunkt zu bestimmen. Damals hatte man das eben nicht so gemacht, dass man gesagt hat, wir sind im Jahr 2004 nach Christus. Das ging ja eben noch gar nicht, weil man diese Zeitrechnung noch gar nicht kannte. Und es gab keine andere, also hat man datiert nach den Herrschaftsdaten der jeweiligen Kaiser, und wenn man es noch genauer machen wollte, dann eben der Statthalter oder lokalen Fürsten oder Könige, und dann konnte man das ziemlich genau einschränken. Und genau das ist es, was Lukas hier auch tut, um uns einen relativ genauen Eindruck davon zu geben, wie das, zu welchem Zeitpunkt das gewesen ist. Er will einbinden, dass auch das geschehen, was in einer kleinen Provinz vom Römischen Reich, nämlich in Judäa stattfindet, dass das ganze Römische Reich mit beeinflusst. Deshalb aus dieser Perspektive, wo da, ja, das Weltreich, das hat ja erstmal einen Blick, was passiert da, zu dem Zeitpunkt, wo Gott anfängt, seinen Heilsplan in Israel zur Ausführung zu bringen. Und da hat er, wenn wir es genau durchzählen, eine sechsfache Datierung. Eine einfache Hitze genügt. Und wenn es um Mythen geht, dann gibt es gar keine. Dann sagt man einfach, es war einmal. Wenn man es etwas genauer machen will, dann kann man ein Datum nennen. Das würde es auch schon einschränken. Er macht es also noch genauer. Er nennt sechs verschiedene Daten, die übereinstimmen, die man nachprüfen kann. Er tut das auch vor dem Hintergrund, dass zur der Zeit, als er das abgefasst hat, die politischen Verhältnisse hier schon ganz anders waren. Als er das abgefasst hat, wir haben ja gesagt, das ist dann zur Gefangenschaft von Paulus, 60 nach Christus, da war ja schon der Tiberius lange nicht mehr Kaiser gewesen. Da gab es auch diese hohen Priester nicht mehr. Das heißt, da hatte sich schon vieles verändert, aber er will eben den Lesern seiner Zeit deutlich machen, schaut in die Geschichtsbücher nach, geht in die Archive, dann merkt ihr, da war damals dieser Kaiser und da war dieser König und genau zu diesem Zeitpunkt hat er stattgefunden. Also er musste sich auch schon damit auseinandersetzen. Das war nicht die tagesaktuelle Politik um 60 nach Christus, das war jetzt über 30 Jahre vorher. Und wenn ich jetzt irgendwann so spontan frage, wer war vor 30 Jahren Bundeskanzler, müsst ihr wahrscheinlich erst ein bisschen überlegen. Ihr kommt dann bestimmt auch drauf, aber muss man erst mal überlegen. Oder wer war Präsident der Vereinigten Staaten oder so. Und genau so, weil er wusste, die Leute damals ging es nicht anders als uns heute, erwähnt er schon genau, damit wir das zuordnen können. Also, sechsfache Datierung. Das erste, was erwähnt wird, ist der Tiberius. Tiberius ist der Nachfolger von Augustus. Wenn wir jetzt das genaue Datum rausbekommen wollen, haben wir allerdings ein kleines Problem. Nämlich, dass es damals üblich war, einen Kaiser schon mal anzulernen. Also man sollte nicht auf einen Schlag Kaiser werden, ist ja auch durchaus eine coole Idee. Und deshalb würde erst einmal ein neuer Kaiser, wenn man merkt, der wird langsam alt, der andere, dann würde der Mitregent, also er würde Mitkaiser. Er regierte neben dem anderen, schaute zu, wie der seine Geschäfte absolvierte und bekam ein immer größeres Spektrum von eigenen Entscheidungsmöglichkeiten. Also mit Kaiser. Das war bei Tiberius etwa im Jahr 11 bzw. 12, also so in diesem Zeitraum, wurde er etwas stärker in die Regierungsgeschäfte eingezogen. 11 bis 12 mit Kaiser in Rom. Richtig alleinherrscher wurde er erst 14 nach Christus. Also das heißt, er hatte zwei Jahre in etwa, in denen er sich einarbeiten konnte und in dem Augustus noch die hauptsächlichen Geschäfte geführt hat. Hier steht jetzt aber im 15. Regierungsjahr von Kaiser Tiberius, jetzt ist nicht ganz klar, meint er damit ab dem Zeitpunkt, wo er mitregierte oder wo er allein regierte? Wird es beides möglich? Nun können wir sagen, dass auch eine Haarspalterei ist ein Ordnung, dass er nicht an zwei Jahre Unterschied spielt, ja keine Rolle. Aber nun, als für diejenigen, die es genau wissen wollen, müssen wir sagen, wir wissen es leider nicht ganz genau. Wenn es 12 nach Christus war, als er anfing, die Regierungsgeschäfte mit zu übernehmen, dann wären wir 15 Jahre später, jetzt im Jahr 27 nach Christus. Das wäre dann auch wieder die Frage bezüglich der Hinrichtung Jesu. Wenn wir dieses Datum nehmen, und das steht ja relativ fest, wir wissen, Jesus tritt auch kurze Zeit später auf, nachdem Johannes auftritt, drei Jahre, nach Johannes ist glaube ich etwa dreieinhalb Jahre, ist er aktiv, das wissen wir auch aus der Bibel, dann müssen wir davon ausgehen, Hinrichtungsdatum war 30 nach Christus oder 31 nach Christus. Also hier wäre so ein Fixpunkt, an dem wir das festmachen können. Jetzt je nachdem verschiebt sich das allerdings um zwei Jahre, wenn Lukas, was er jetzt eben nicht sagt, aber das, was die damaligen Historiker auch nicht immer gesagt haben, wenn er erst die Alleinherrschaft rechnet. Ab der Alleinherrschaft 14 nach Christus, dann wären wir 29 nach Christus und wäre der Tod Jesu nochmal zwei Jahre später. Also wie gesagt, da sind wir noch ein bisschen in Unsicherheit, aber das wäre eben das erste feste Datum, was wir wissen. Dann kommt das zweite Datum. Und zwar das zweite Datum, das ist Pilatus, Pontius Pilatus, Statthalter von Judäa. Und den Pontius Pilatus, der war Statthalter oder Landpfleger gewesen, erst einmal in der römischen Provinz Syrien und dann auch wurde ihm zugeschlagen, eben ein Teil Israels. Er hat nicht über den ganzen Teil, über ganz Israel geherrscht, sondern über einen Teil im Auftrag des Kaisers. Und das war etwa vom Jahr 26 bis zum Jahr 37. Also er hatte mehrere Amtsperioden, 26 bis 37. Das heißt, das sind beide wirkliche Daten, Nämlich das, was wir errichtet haben, 28, 27 oder 29, beide steckt da jetzt drin. Beides wäre innerhalb der Regierungszeit von Pontius Pilatus. Wir begegnen uns ja später auch nochmal, da wo es hingerichtet wird. Also jetzt über das Datum gehen, dann haben wir auch ein Höchstdatum in der späten und ein Frühstdatum in der Hinrichtung Jesu, weil wir wissen, der späte Hinrichtung Jesu und der Verurteilung Jesu an der Erde. Als nächstes haben wir dann den Herodes, Vierfürst von Galiläa. Das wird jetzt mal alles ein bisschen kompliziert. Hierfür wäre nämlich unsere Stunde gestern Abend ganz gut gewesen, die wir da ja für andere sinnvolle Zwecke verwendet haben. Aber die wäre, das wäre jetzt gut, denn hier brauchen wir Informationen aus der Umwelt des Neuen Testaments. Ohne die geht das nicht. Erst einmal würde uns sofort auffallen, wir müssen uns die Frage stellen, was ist denn ein Vierfürst? Also normalerweise, wie heißt das, hat er vier Beine oder so? Oder ist er viermal so stark wie ein normaler Fürst? Oder was ist das sonst mit einem Vierfürst? Oder hat er vier Gebiete, über die er herrscht? Oder was bedeutet denn das eigentlich? Weil diese Begriff kennen wir außerhalb der Bibel nicht so häufig. Und heute braucht man den eigentlich auch nicht mehr so sehr. Vierfürst hieß im Gegensatz dazu, er hatte nur über ein Viertel des Landes geherrscht. Also es gab vier Fürsten und er war einer der vier Fürsten. Das hat ein Vierfürst. Dieser Herodes ist nämlich schon nicht mehr der Herodes, der Jesus, also die Kinder, in Bethlehem getötet hat. Denn das war Herodes der Große. Der herrscht in Jerusalem. Herodes, Vierfürst, der war unten der Herrscher von Galiläa. Also nur von einem kleinen Teil, einer Provinz Israels. Dieser Herodes war so eine Art Statthalter, könnten wir sagen. Er hatte eine höhere Stellung als ein König und er hatte seine Macht angetreten im Jahr 4 vor Christus, nämlich nach dem Tod seines Vaters Herodes des Großen. Also Herodes stirbt, Jesus kommt zurück aus Ägypten, lässt sich in Nazareth nieder. In Nazareth ist im Herrschaftsgebiet von Herodes, diesem Herodes, und der ist ja später auch in Jerusalem und von dem wird Jesus geführt. Erinnert ihr euch, weil Pilatus ihn loswerden will, er sagte, ah, du bist aus Galiläa, dafür bin ich ja gar nicht zuständig, also gehst du zu dem Herodes und das ist ja dein Herrscher. Und das ist eben der Sohn des Herodes des Großen. Und der herrscht eben hier, wie wir sehen, in Galiläa. Herodes hatte aber noch mehrere Söhne. So finden wir hier eben auch als nächstes aufgeführt den Bruder Philippus, Vierfürst in Iturea und Gebiet von Trachonitis und Lysiander, Vierfürst von Babylon und so. Der hatte aber noch mehr Brüder. Und zwar, wie wir aus der Reihenfolge nachsehen, gibt es erstmal den Herodes Antipas. Das war der, der hier zuerst erwähnt wird. Der ist von Galiläa und Pompeia, regiert er bis 39 nach Christus. Also das heißt, bis kurz nachdem Jesus hingerichtet wird. Ja, so lange regiert er. Man hat übrigens häufig diesen Beinamen gegeben, um gerade die Unterscheidungen besser vollziehen zu können. Denn sonst habt ihr auch schon gemerkt, man kann sagen, Herodes so, ja, welcher ist denn das? Gut, wer sich auskannte, der konnte auch daraus schließen, Herodes, Fürst von Galiläa, das musste dieser sein. Aber man hat ihm auch den Zunamen gegeben, Antipas. Also Herodes Antipas, das ist der Fürst von Galiläa und auch Peria, ein kleines Gebiet dabei, regierte von 4 vor Christus bis 39 nach Christus, also 43 Jahre lang über dieses Gebiet. Dann gibt es als nächstes den Herodes Philippus, der herrscht über Iturea und die Landschaft Trachonitis. Der wird uns hier auch mit erwähnt. Der regiert bis 33 nach Christus. Also wir haben wieder ein Datum. Das heißt, in jedem Fall muss Johannes vor 33 nach Christus aufgetreten sein. Denn da hörte seine Herrschaft auf. Dieser Herodes Philippus, der baut auch die Stadt Caesarea Philippi. Jesus vielleicht bekannt, die ist ja auch im Norden Israels, kann man bis heute die Ruinen noch besichtigen, und er nennt das eben sozusagen, das ist dem Cäsar geweiht, nicht? Also die Stadt, die dem Cäsar geweiht ist, er will hier gut Wetter machen mit den römischen Besatzungstruppen, etwas auf sie eingeht. Er ist auch ein Vierfürst, das heißt, er hat nur für einen Bereich zuständig. Dann gibt es als nächstes den Archelaus, der regiert über Judäa, Samaria und Idumea, ist bekannt als schlechter tyrannischer Herrscher. Unter seiner Herrschaft gibt es einige Aufstände und Rebellionen, so dass schließlich die Römer ganz stark genervt sind und nach dessen Absetzung übernehmen die Römer die Verwaltung zur römischen Provinz Syrien. Dann haben wir als nächstes noch den Pilatus, den habe ich schon erwähnt. Und dann wird uns hier noch erwähnt Lysander. Lysander ist relativ unbekannt, wird aber in einigen historischen Dokumenten erwähnt. Der ist gestorben um 36 nach Christus und regierte um das Gebiet um Abila und im Süden des Anti-Libanon. Also das heißt zum Teil auch heidnisches Gebiet, aber was so am Rande war zwischen Syrien und zwischen Israel. Da regierte der. Nach dem Tod von Philippus bekommt dann Agrippa der Erste, nicht ein Enkel von Herodes dem Großen. Und ich hoffe, wir haben die Verbindung jetzt noch im Kopf. Herodes, dann kommt der Herodes Antipas, der Herodes Philippus, und als der stirbt, dann bekommt eben sein Enkel Agrippa, bekommt die Macht, und der bekommt dann nach und nach, wenn alle seine anderen Onkel sterben, bekommt er das ganze Gebiet wieder zugesprochen. Das ist jetzt dann zum Beispiel in der Geschichte der Apostelgeschichte. Also zur Zeit der Apostelgeschichte gibt es wieder einen neuen Herrscher, das ist eben dann der Agrippa, manchmal nannte man auch Herodes Agrippa, um dann zu zeigen, der kommt aus dem Hintergrund, aus der Familie von dem Herodes. Und er regiert dann bis zum Jahr 44 nach Christus, also nicht so lang, aber er hat dann wesentlich mehr Macht. Er bekommt die Gebiete aller vier Fürsten nach und nach, nach deren Tod, zugesprochen. Und nach seinem Tod, dann ist es mit den jüdischen Fürsten vorbei, da haben die Juden und da haben die Römer ihre, also alles ausgereizt, und das ist ihnen jetzt zu viel. Nach 44 nach Christus, das heißt dann im letzten Teil der Apostelgeschichte, da zum Beispiel, wo Paulus gefunden genommen wird, da gibt es gar keinen jüdischen Herrscher mehr, sondern dann wird das ganze Land als römische Provinz verwaltet, von einem Provinzgouverneur, und der ist dann ja auch in Caesarea Amia, da wo Paulus gefangen gesetzt wird. Also wo man jetzt halt hier erstmal bleibt, bevor er nach Rom abtransportiert wird. Neben diesem äußeren Ding wird uns dann auch noch vorgestellt, wer Hohepriester war. Weil Hohepriester zur Zeit des Neuen Testaments nicht nur eine religiöse Funktion war, sondern er hatte auch bestimmtes Mitspracherecht in politischen Hintergründen. Es war damals allerdings eine relativ unruhige Zeit, wo es einen sehr großen Wechsel von Hohepriestern gegeben hat. So wissen wir, dass es in der Zeit von 37 vor Christus bis 26 nach Christus, also das ist ungefähr die Zeit, in der wir uns jetzt hier befinden, gab es 28 verschiedene Hohepriester. Das heißt, wir können sehen, jeder hat nicht viel mehr als 2,5 Jahre sein Amt ausgeführt. Das war zur Zeit des Alten Testaments eigentlich eher undenkbar, dass er sich viele mal ausgeführt. Das hing damit zusammen, dass seit der Besetzung durch die Römer war das ein wichtiges politisches Amt und jetzt drängten sich viele der politischen Parteien auch Hohepriester zu werden. Und dann gab es eben da verschiedene Ränke und so wie der eine versucht, den anderen auszuspielen und sich da durchzusetzen. Etwas seltsam fällt uns hier übrigens auf, dass zwei Hohepriester erwähnt werden, nämlich Hannas und Kaiphas. Und jemanden, der das Alte Testament etwas genauer kennt, der wird schnell feststellen, eigentlich gab es immer nur einen Hohepriester. Woher kommen jetzt also plötzlich zwei? Und tatsächlich haben die Juden zur damaligen Zeit nicht das Alte Testament vollkommen vergessen, sondern das hängt mit diesen religiösen Streitereien zusammen. Vorher, zur Zeit Aarons, da war das Hohepriesteramt erblich, also hat immer der eine gestorben, dann ist normalerweise der Sohn Hohepriester geworden aus dem Geschlecht Aarons. Das war eben hier nicht mehr so, sondern in der Zeit des Römischen Reiches, da wurden die dann gewählt vom Synedrium und da hat man einen richtigen Wahlkampf betrieben, wer sich da durchsetzen konnte. Und da ist erst einmal der Hannas, der uns hier erwähnt wird, als erster. Der Hannas war Hohepriester gewesen vom Jahr 7 nach Christus bis Jahr 14 nach Christus. Also diese durchschnittliche Amtszeit 2,5 Jahre, dann merkt ihr hier, das ist schon ein Nachtmensch, der hat sich ziemlich lange an der Nacht halten können, 7 Jahre gegen alle Widersacher. Und da merken wir, das ist also einer, der hängt an der Nacht, der klebt daran. Und so könnt ihr euch auch vorstellen, Johannes ist ja nicht 14 nach Christus aufgetaucht als Prediger. Das wäre ja viel zu früh. Das ist ja noch nicht der Tiberius, hat gerade erst angefangen, sondern im 15. Jahr. Aber da ist die offizielle Macht von Hannas vorbei. Aber weil der Hannas ein solcher Machtmensch ist, dann hat er es nicht geschafft, während der kommenden Jahre vier seiner Söhne durchzudrücken als Hohepriester. Und die Söhne, die haben dann immer getan, was er gerne wollte. Also er stand dann im Hintergrund sozusagen als Schattenhohepriester, nicht? Also so im Hintergrund, um seine Interessen durchzusetzen. Und ihr merkt ja, dieser Kaiphas taucht auch wieder nochmal auf bei der Hinrichtung Jesu. Und vier seiner Söhne sind Nachfolger, die drückt er durch. Und dann kommt der Kaiphas als der Schwiegersohn von Hannas. Und Hannas ist eigentlich die Macht hinter seinem Thron. Und deshalb wird Jesus nach seiner Gefangennahme zuerst zu ihm gebracht. Lesen wir mal nach, Johannes 18, Vers 13. Johannes 18, Vers 13. Ja, also hier haben wir nämlich genau die Information, die ich euch sage aus der Umwelt. Vielleicht plötzlich wird klar, Kaiphas ist eigentlich der Hohepriester, der hätte entscheiden müssen. Und da könnten wir es aufpassen, was Johannes lesen, ja, wenn es ja der Hohepriester ist, warum schickt ihr den denn zum Schwiegervater von Hohepriester? Was hat er zu sagen? Also ich meine, das ist mir das so, als wenn ich sage, also dann geht mal zum Schwiegervater oder Schwiegermutter von Schröder, nicht? Und der entscheidet dann, was der Schröder entscheiden muss. Also geht zu dem und der sagt dann, also Schröder hier, Steuererhöhung gibt's nicht und dann tut das durch. Funktioniert das? Also das ist normalerweise nicht. Aber das ist dann schwierig, die beiden aussuchen. Wenn die eine es nicht schafft, dann werden sie dann. Ja. Wieder heißt. Ja. Hier damals könnte man natürlich sagen, ein normaler Schwiegervater, der hat auch nicht viel zu sagen, aber weil dieser Hannas so machtgierig war, deshalb hat er bei jedem seiner Söhne den Daumen drauf gehabt und selbst bei seinem Schwiegersohn, als der dran kommt, dann ist er auch da im Hintergrund und ihr merkt, hat er so gut organisiert, jetzt ist ein schwieriger Fall, zuerst kommt ihr zu mir und ich regle die Sache erst und danach, pro forma, geht ihr noch zum Kaiphas und der macht dann noch das, was ich will. Ja, und tatsächlich so ist das, und so wussten die Leute das auch damals, und deshalb werden die beiden hier erwähnt, weil der offizielle Hohepriester ist Kaiphas, aber der an den Fäden zieht, das ist eben der Hannas. Und das wusste Lukas durch seine Nachforschungen, und deshalb hat er die beiden hier mit erwähnt. Der wird übrigens dann auch nochmal in der Apostelgeschichte, kommt er nochmal vor, Apostelgeschichte 4, Vers 6, da wird er nochmal genannt, obwohl auch zu dem Zeitpunkt eigentlich sein Schwiegersohn an der Macht ist, aber er eben zu entscheiden hat, scheinbar. Gut, soweit. Also wir merken, sechsfache Datierung. Und wie grenzt das nach damaligen antiken Möglichkeiten am idealsten ein? Also genauer hätte man es damals nicht sagen können, weil es ja kein festes Datum gab, wie wir das heute kennen. So man hat nach Regierungsjahren festgelegt. Ja, dann kommen wir weiter und zwar in Vers 3. Und er kam in die ganze, er ging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias in der Wüste. Wenn wir das lesen, das ist eigentlich so der Stil, wie im Alten Testament Prophetenberufungen ergangen sind. Nicht? Also wir könnten das beispielsweise nachlesen bei Jeremia 1, Vers 1, das ist ganz ähnlich. Und dann die Stimme des Herrn, er ging an, der Herr sprach zu, und so ist normalerweise die Berufung eines Propheten. Und dann merken wir auch hier, Johannes ist der letzte offizielle Prophet des Alten Testaments, der hier auftritt. Der nach genau diesem Muster von Gott berufen wird. Die Bibel steht, das Wort Gottes erging an ihn, das war normalerweise ein Auftrag. Jetzt wird der Auftrag ausgesprochen, du bist erst vorbereitet. Jetzt wird der Auftrag ausgesprochen, Johannes, geh los und fang an zu predigen. Und dann wird immer noch genau gesagt, was er zu sagen hat. Also das Wort Gottes ist nicht nur der Berufungsbefehl, sondern es ist auch noch der Inhalt weitergegeben, von dem er seine Predigt sein soll. Wir merken, er wartet genau auf den Zeitpunkt, wo Gott ihn ruft. Was auf uns eine Herausforderung sein kann, ich meine, wir haben ja immer, wenn wir jetzt etwas näher anschauen, Herausforderungen, wenn wir vorher den Lukas anschauen, in seiner genauen Datierung, dann merken wir, Gott kommt es auch manchmal auf Genauigkeit an. Also auch wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen, dann sollen wir uns nicht scheuen, auch einmal weltliche Sachen mit heranzuziehen, um den Menschen den Glauben zu verdeutlichen. Das tut er ja auch. Wenn er weiß, dass die Leute umherum, wenn er zu denen kommt, sagt, aber glaub einfach daran, Jesus ist das, dann sagen viele, wie auch hier, der schreibt, das ist glaube ich nicht. Und dann zieht er viele Informationen aus der Umwelt heran, die diese Leute kennen, die sie nachprüfen können und die seine Botschaft unterstützen. Und ich denke, wie Lukas damals so argumentiert hat, könnten wir heute genauso argumentieren. Wir sollten heute auch um die Glaubwürdigkeit des Auftretens Jesu andere Informationen herzuziehen, die Menschen akzeptieren heute. Beispielsweise mal zitieren irgendeinen wichtigen Wissenschaftler, weil der auch etwas Gutes über den Glauben gesagt hat. Und wir wissen heute, sind die Leute wissenschaftsgläubig, also sagen wir, okay, der hat das gesagt, das unterstützt das Ganze doch. oder was für archäologische Fakten kennen, zumindest ein paar, man sagt, ja, hier ist das belegt und das zeigt auch der Studierbrech. Also, dass wir ein bisschen Kenntnis haben über die Bibel hinaus, das hilft uns genauso wie er hier, über die eigentliche Offenbarung hinaus, über das Predigen Jesus hinaus, nachgeforscht hat, so war das historisch, um seine Empfänger, den Theophilus und die anderen, die das gewesen haben, besser überzeugen zu können, besser darauf hinweisen zu können. Denn es gibt ja auch bei uns ein Ineinander von Weltgeschichte und Heilsgeschichte. Wir leben nämlich in zwei Welten. Ich meine, bei manchen Christen scheint das so zu sein. Am Sonntag in einer Welt, am Anfang in einer anderen, im Alltag in einer anderen Welt. Das ist aber eigentlich nicht nur die Welt. Da geht alles zusammen. Das heißt, jeder Bereich unseres Lebens hat eigentlich was beizutragen zu der Botschaft Jesu und zu der Bibel. Alles können wir damit einbeziehen. Jeden Berufsbereich, jeden Wissenschaftsbereich. Wir müssen uns von Gott zeigen lassen, wo und wie das möglich ist. Aber generell geht das, so wie hier auch. Zweiter Punkt ist, Jesu war ein Glauben, dass Gott uns beruft. Hier sind mehrere Gedanken hinter. Und erstmal, dass es im Reich Gottes in erster Linie um Berufung geht, nicht um Rangelei und Macht. Das gibt es ja leider, manchmal in Gemeinden auch. Ich will gerne jetzt der Superleiter sein, ich will der Oberälteste sein, ich will der was, was ich sein, ich will die Macht da haben. Gibt es ja leider auch, weil es halt in Gemeinden auch Menschen gibt. Aber was wir hier merken, was wir im ganzen Neuen Testament immer wieder merken, nicht nur hier, ist das eigentliche Prinzip, ist das der Berufung. Denkt man zum Beispiel an Paulus. Gut ausgebildeter Pharisäer. Der konnte reden, der kannte sich theologisch aus, alles super. Was macht er? Nach der Bekehrung sagt er gleich, also mich wird er jetzt zum Oberhaupt. Ich werde euer Prediger Antwort werden. Nö, nee, gar nicht. Was kommt denn noch? Was man zieht in die Wüste? Nach dem Galaterbrief, ich habe 14 Jahre, ne? Ich bin 12, 13. 13 Jahre in der Wüste und nichts hören wir von ihm. Schweigen, Vorbereitung von Gott. Und dann kommt er als einfacher Mitarbeiter wieder nach Antwort werden. Nicht als Chef. Und dann kommt es, dann sagte der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Paulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Das heißt, auch da Berufung. Oder als Paulus schließlich den Timotheus und Titus losschickt, dann sagt er, du sollst in den Gemeinden Älteste einsetzen. Also jetzt nicht, sieh mal, wer am besten, wer das am besten will, macht einen Wahlkampf und danach eine Abstimmung und wer 51% hat, der ist es. Nein, sondern sagt, du gehst dahin und Gott wird dich führen und du setzt die Leute ein. Dann denken wir, das ist das Prinzip aus dem Alten Testament. Könige, wie ist das gewesen? Ja, eingesetzt von Gott. Gott hat bestimmt, du wirst das, hat einen Propheten geschickt, sagt ihm das und der wird das dann. Normalfall, nicht? Propheten im Alten Testament auch. Haben sie nicht gesagt, ach, du kannst gut reden, du wirst Mose Prophet. Gabentest gemacht, nicht? Gabentest, du kannst gut auswendig lernen, du kannst gut auftreten, siehst schön aus und so und kannst gut reden, also sag, du bist Prophet. Genau, zum Beispiel, ja. Ich meine, bei Saul werden ja ein paar Punkte genannt, von dem, was er gut kann, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Wille von Gottes. Ja, es gab viele Leute, die gut reden konnten, es gab viele, die stark sind und so. Und wie ein Beispiel, wo andere Beispiele müssen wir spielen, ist natürlich David, ne? Und andere Leute auch. Im Alten Testament, die mit dem Wille von Gott sagt es. Zum Beispiel, genau, menschliche Wege gehen. Und hier merken wir warten, oder die Leute warten, bis Gott sie beruft. Das heißt nicht, dass wir nur den Mund aufmachen dürfen und sagen, irgendjemand jemand auf mich zu, dann mache ich gar nichts. Nein, wenn ich eine Möglichkeit in der Gemeinde sehe, kann ich versuchen, mich dort einzusetzen, dafür zu beten, dass die Leute erkennen, dass da was gemacht werden muss und was weiß ich vor. Aber es sollte in der Gemeinde keine Machtrangeleien geben. Es sollte keinen Kampf um die Vorherrschaft oder so etwas geben. Das ist vollkommen unbiblisch. Das ist Politik, Kirchenpolitik und sowas, das hat aber eigentlich nichts mit Gemeinde Jesu zu tun. Und so ist es hier auch. Also das Extremvorbild in der Kirchengeschichte für mich ist der Mann, der Bimmel, nicht der eigentlich Bimmel in Baden-Württemberg, der war ja ganz lange Zeit Lehrer in Denkendorf gewesen, hat da die zukünftigen Pfarrer ausgebildet und der war wirklich sehr fähig. Der hat dann Bücher geschrieben, sind veröffentlicht worden, aber er hat gesagt, ich werde mich nicht an der Universität oder sonst irgendwo bewerben, um dort hineinzugehen, weil ich warte darauf, dass Gott mich beruft. Also, ich meine, immer wieder, wenn ich so eine Biografie lese, dann manchmal denke ich mir, also, hey, Bimmel, du hättest ja schon ein bisschen was genügen können. Und sie hätten mich das sofort genommen, wenn du ein bisschen angehalten hättest. Aber bei ihm ist das ganz stark ausgeprägt gewesen. Nein, ich warte darauf, dass Gott mich beruft. Und dann wartet er, im ersten fortgeschrittenen Alter, plötzlich, dann kommt tatsächlich eine Berufung. Also hier merken wir, Gott hat ihn doch nicht vergessen. Ohne dass er irgendein Pieps gesagt hat, ohne dass er ihn irgendwo beworben hat, dann kommt schließlich so der Fürst auf ihn zu und sagt, du wirst in den großen Rat berufen und jetzt wird er so der Politiker und dann kommt er ins Konsistorium der Württembergischen Kirche hinein, hat da noch viel Verantwortung und so. Das kommt dann immer gegen Ende seines Lebens. Also Gott geht ihm nach, Ich will nicht sagen, dass wenn ihr jetzt arbeitslos seid, dass ihr euch hinsetzt und sagt, ich schreibe keine Bewerbungen mehr. Das meine ich damit nicht. Es geht ja hier auch um Reich Gottes, um Aufgaben Reich Gottes. Nicht um irgendeinen Beruf, den ich nachgehe in erster Linie. Ich sage ja auch nicht, dass wenn ihr sagt, ich bewerbe mich irgendwie, dass Gott das nicht benutzen kann. Aber bei allen Bewerbungen müssen wir immer dabei sein, werbe ich jetzt nur zuerst für mich, bin ich meine Ein-Mann-Firma und ich bin super, ich bin toll und das vorzugeben. Manches Mal gibt es da ja, du musst dich gut verkaufen und nur sein als Schein, nicht? Du tauchst dann auf hier mit perfekter Visitenkarte, leist dir noch das super Auto von der Autovermietung und den Anzug von der Anzugvermietung, weil du ja weiß nicht hast, und dann trittst du auf, lernst 10 Sätze auswendig und die spielst du ab und dann sind die Leute beeindruckt, nicht? Und glänzende Zähne und Lachen dabei und dann sagst du, du gefälschten Urkunden aus den USA, nicht? Was du alles für Abschlüsse hast. Ja, ich meine, das gibt es da ja, du musst nicht mal gefälscht sein. Ich habe jetzt in den letzten Monaten mehrfach E-Mails bekommen, wollen Sie nicht bei uns an der Universität so und so Ihren Doktor machen. Da steht dann, Sie brauchen gar nicht hinfahren, Sie brauchen auch gar nicht dort studieren, Sie müssen nur Geld zu mir überweisen und dann bekommen Sie Ihren Doktortitel. Ja, ja, ich meine, das wäre eine einfache Form. Ich bin gerade dabei zu promovieren, kostet viel Arbeit, das wäre ja die einfache Form. Kann ich mir in 14 Tagen, manchmal an die Wand petten, einen Doktortitel.
Das ist
unser
Konkurrenzangebot dazwischen.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das kommt, keine Ahnung. Wie das irgendwie da, warum sie mir das gerade schicken. Ich kann dir eure Adresse auch noch geben. Ja, auf jeden Fall, da so sollen wir das nicht machen. Also nicht um jeden Preis an der Spitze sein, nicht um jeden Preis sich durchsetzen. Im Reich Gottes. Es geht jetzt erst um den Reich Gottes. Wir können jetzt fragen, ob es auch im alltäglichen Beruf geht, aber zumindest im Reich Gottes sind wir hier auch bei dem Zeitpunkt warten, bis Gott den Zweitpunkt aussucht und dann sind wir bereit. Weil, wie gesagt, wir dürfen auch schon mal mit Leuten sprechen, nicht? Also wir dürfen auch schon mal sehen, wie wir sagen, in der Gemeinde, also hier Kinderarbeit wird ganz gut, dann darf ich auch mal sagen, ja, also vielleicht, ich könnte auch mal Kinderarbeit machen, ich glaube, das ist nicht verboten, aber es sollte jetzt nicht um das Machtgerangel gehen. Das ist ja das, was hier also angesprochen wird. Und er kam und begann zu Unwürden des Jordan, verkündigte eine Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Ja, also zuerst einmal sehen wir, der Johannes ja auch, dass sich das erfüllt, was im Alten Testament steht, haben wir schon alles angesprochen, was schon bei seiner Geburt vorher gesagt wird, auch, dass die Wüste der Ort der Propheten ist, weil es Ruhe gibt, nicht so viel Ablenkung, da ruft und schreit nicht jemand, hast du die ganzen Werbeeinblendungen von den Radio- und Fernsehverkäufern und so, da hast du eben Ruhe und deshalb ist das der Ort, wo die Leute sich besser auf Gott konzentrieren können. Die Propheten im Alten Testament waren häufig in der Wüste, auch Jesus hat sich immer wieder in die Wüste zurückgezogen, um dort Kraft zu sammeln und Orientierung auf Gott zu haben. Wir finden das in den 40 Tagen, wo er vor der Versuchung in der Wüste ist, um allein mit Gott zu sein. Wir sehen das auch immer wieder später, wenn ein ganz starkes Gedränge ist, dann zieht er sich zurück in der Wüste, manchmal lesen wir, und immer, die wachten morgens auf, und dann suchten sie Jesus, wo ist er denn, und dann gehen sie in die Wüste und fanden ihn da, und dann haben sie wieder mit ihm gesprochen. Also die Einsamkeit mit Gott, die spielt dann eine große Rolle. Übrigens könnt ihr das nebenbei auch ein kleiner Tipp sagen, eben für stille Zeit, wie es nämlich dazu machen, wie viele andere Sachen ablenken, beim Radio andrehen, welchem zu sehen, was gerade läuft, und dann daneben noch die Bibel lesen und sich noch mit der Frau unterhalten und dann sich jemand, was am nächsten Tag nicht mehr übrig bleibt, nicht mehr im Kopf bleibt, da ist es auch manchmal ganz gut, etwas Ruhe zu haben, wenn man sich auf Gott konzentrieren will, so wie das hier bei dem Johannes der Fall ist. Ja. Nein, ich glaube nicht. Aber ich müsste jetzt mal schauen, was für ein Wort steht da. Ja. Ja. Ja, also ich kenne es jetzt in erster Linie unter dem Begriff Wüste, aber wir müssten jetzt ein Wortstudium machen. Wir können das ja nachher machen. Wörterbuch. Ja. Ah, du hast das hier, hier das dicke Wörterbuch da liegen bei dir auf dem Tisch. Ne? Ich würde das vielleicht sogar wieder. Ja, nein. Also wenn man nicht das ganz hinten ist der Register und dann ist dann die Wüste da stehen und dann können wir gerade mal nachlesen. Also wir sitzen nicht gegenüber bestreiten, nicht?
Das einsam, öde Wüste.
Ah ja, also einsam, öde Wüste. Also kann das alles bedeuten. Ja, dann merken wir auch, wie das so bei dem jüdischen Denken zumindest ganz eng zusammenpasst, so, nicht? Also dass diese Einsamkeit auch betont wird mit der Wüste. Okay. Also, dann haben wir jetzt den Johannes. Es scheint so, dass Johannes... Komme ich gleich noch dazu. Ich bin immer noch bei der Wüste erstmal. Und dann komme ich noch zu der Tafel. Also, erstmal noch, also er ist in der ganzen Umgebung an der Wüste gehört und umgeben des Jordan und verkündete die Taufe. Jetzt könnt ihr mir dann sagen, wo war denn Johannes nun genau?
In der Nähe von Jericho.
Aha, woher weißt du das?
Hat man mir auf der Hinterreise gesagt,
ich hab's gedacht. So, jetzt müsst ihr fragen, wie wissen die Leute das denn damals, nicht? Also es gibt tatsächlich einige, Überlieferungen, dass es dann in ihr gewesen sein soll. Es gibt allerdings auch einige Sachen, die dagegen sprechen. Wenn wir diesen Vers sehen, dann müssen wir den Eindruck gewinnen, Johannes war nicht die ganze Zeit an einer Stelle, sondern er war an mehreren Stellen, aber immer um den Jordan herum. Das heißt, die Wüste streckte sich ja an der ganzen Seite des Jordans, zum heutigen Jordan gegenüber. Und das heißt, wahrscheinlich wanderte er dort umher und hatte dann feste Stellen, wo er immer wieder war und dann gepredigt hat und dann noch getauft hat. Denn, wir müssen erinnern, sein Auftrag ist ja als Prediger für ganz Israel zu sein. Deshalb ist es naheliegend, und nach diesem Text auch naheliegend, dass er nicht nur an einer Stelle ist, sondern aus ganz Israel, um zu sehen, nach wie vielen 100 Kilometer laufen die nur ins Hören, sondern erst einmal hier im Norden, hier bei Seedam hier, einmal hier im Süden, reist dort umher. Auch als Jesus auftritt, tritt er ja in Galiläa auf und da lässt er sich taufen. Wir wissen nichts davon, dass er erst nach Judäa laufen muss, also nach Jericho, um sich dort taufen zu lassen. Auch das spricht eher dafür, dass er eine Art Wanderprophet war. Der ging an verschiedenen Stellen an Jordan, und hier lesen wir ja auch, er verkündigte das in der ganzen Umgebung des Jordan. Also nicht mal einen Teil, sondern in der ganzen Umgebung. Die ganze Umgebung ist für mich, naja, überall von oben bis unten rechts und links des Jordan. Das ist die ganze Umgebung für mich. Also wenn ich jetzt sage, die ganze Umgebung um Lembo, das heißt ganz stark am Kreis ringsherum und überall da ringsherum verkündigt er das, nicht mal an einer Stelle. Und wenn ich hier lese, ganze Umgebung des Jordan, würde ich interpretieren, rechts und links Streifen am Jordan, da waren er immer wieder anzutreffen und predigte. Und in den Städten, also in Jericho selbst, sicherlich nicht. Man hat einen Ansammlungsprophet, man gewusste. Aber Jericho ist die einzige große Stadt, die direkt am Jordan liegt, zumindest jetzt nördlich gesehen. Im Süden gibt es dann ja, je nachdem, heute noch ist, also ein paar kleinere Dörfchen gibt es hier noch. Und, aber rechts und links in der Wüste vom Jordan. Und wenn er gepredigt hat, dann ging er zum Jordan und taufte dort. Jordan übrigens, wird er mal dort gewesen sein, wie war es dann da, wie sieht er ungefähr aus?
Ja, nicht so
weit wie die Zimmer, 2/3 Ja, also ich meine, das müssen wir im Kopf haben, weil viele von uns, wenn wir es am Jordan gehen, das muss doch ein Fluss sein, der taucht so richtig aus, das sieht man vielleicht rein, nicht? Und dann geht sowas, was weiß ich, 100, 200 Meter breit, oder was weiß ich mal.
Die Stelle wird in der Winkel gestaut.
Ja. Und da merken wir jetzt, das ist ein kleiner Fluss, der ist nicht so riesengroß und eben, der ist auch nicht so tief. Also an den meisten Stellen zumindest nicht. An meisten Stellen ist er nicht so tief, es gibt ja noch irgendeinen Abschnitt. Der wird natürlich immer größer. Umso mehr er zum Drücken mehr geht, umso größer wird er, weil er noch Zuflüsse dazu kommen. Aber an sich ist das kein so riesengroßer Fluss. Und du willst auch noch was sagen? Nicht. Okay. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar, also am Jordan verkündigte er das. In der Wüste, rechts und links des Jordan. Und dann sehen wir Taufe, und dann kommt jetzt noch was für eine Taufe. Taufe, müssen wir sehen, war damals ein den Juden bekanntes Symbol. Das war nichts Neues. Taufe gab es schon im ganzen Alten Testament. Taufe hieß einfach bloß, du tauchst dich mit Wasser unter. Und das tust du zu einem bestimmten Zeichen. Mit Wasser abgetaucht, also abgewaschen zu werden, das ist übrigens ein Symbol, das es auch nicht nur bei den Juden gibt. Jetzt könnten natürlich einige Leute sagen, konstruieren, oh, dann haben die Juden das bestimmt abgeschaut, wenn wir jetzt kritische Theologen hören, nicht? Wenn wir sagen, historisch-kritische Theologen, sagen, ah, die haben das abgeschaut von XY. Ja, zum Beispiel können wir jetzt sagen, im Hinduismus gibt es das. Hindus, die sollten machen, mindestens einmal in ihrem Leben zum Ganges gehen, sich im Ganges untertauchen, weil Ganges ist die Muttergöttin Ganga und die wäscht alle Sünden ab. Aber hier meinen sie, die wäscht wirklich ab. Also der Fuß wäscht die wirklich ab. Genau, wenn wir den Ganges sehen, da schwimmen tote Tiere und Leichen werden da hineingeschmissen und Abwässer ungefiltert hineingegangen, aber die Hindus, die gibt man da haben, wie heilig ist das und wie sauber ist das und wir würden uns infizieren, würden wahrscheinlich 14 Tage später im Krankenhaus liegen, spätestens, aber wenn man sich das so einbildet, dass das so rein ist, Wenn man sich das einbildet, dass das so rein ist, ja, dann meint man das. Aber wir würden jetzt sagen, dann hat bestimmt der Johannes der Täufer, der ist in der Zwischenzeit ausgewandert nach Indien, hat das kennengelernt, ist jetzt zurückgekommen, halt in Israel gibt es kein Ganges, also nimmt er den Jordan und macht genau dasselbe. Nein, das ist nicht sagen, vollkommen absurd, vollkommener Quatsch, sondern es liegt an den Jahren in vielen Kulturen, die ganz miteinander zu tun gehabt haben. Die benutzen Wasser als Zeichen für seelische, kultische Reinigung. Warum denn?
Als für die natürliche Reinigung aufgebaut.
Ganz klar, ist ganz einfach. Das ist ja ein Symbol, das in allen Völkern gibt. Alle Völker waschen sich mit Wasser, womit auch sonst. Und das ist ja das, was es überall gibt. Überall fließen Flüsse entlang, überall waschen sich die Leute, die sich schmutzig mit Wasser. Und dafür brauchen sie das nicht abzugucken voneinander. Dafür müssen sie auch nicht die Idee übernehmen. Und dann ist ja das, die Idee nahegehen, das, was ich äußerlich mich mit wasche, das will ich als Symbol auch für die innerliche Reinigung. Vollkommen nahegehend. Und deshalb nimmt man das.
Und wenn ich in Hamburg
das besser mache,
wenn ich
mit 6000. Ach so, ja, gut. Könnten wir sagen, damals, der durfte ja kein Alkohol trinken, wir haben es der Täufer, wenn ich mit dem Sekt von ganzen Problemen habe. Okay, ja. Aber sagen wir, das ist ja klar, das ist weit verbreitet, das ist unlösend, wieder zugänglich und all solche Sachen, ne? Und, ja.
Also die Taufe war ja damals schon im Altertum ein weitgehender Ritus bei x verschiedensten anderen Religionen.
Genau, ganz genau, ja.
Und das Ritus.
Richtig, ja. Das will ich gerade zu zeigen, das hat nicht mit Verwandtschaft zu tun, dass der eine von meiner abgeguckt hat, sondern dass alle unabhängig davon auf die Idee kommen, so wie heute, wenn du jetzt von nichts wüsstest. Und dann würde jemand sagen, ich finde mal ein Symbol für die innere Reinigung. Dann würden viele genau auf die Seele kommen. Das, was mich äußerlich reinigt, wird das nämlich jetzt ein Symbol für die innere. Weil Symbole, die müssen immer irgendwie einleuchtend sein, die Leute. Wenn du das absurde Symbol nimmst, sagen wir, das hier ist das Symbol für die Reinigung, das hier ist so und das. Das ist ja, vielleicht für den Verstand, weil da so viele Knöpfe drauf sind oder was weiß ich, oder für den Sinn, aber warum für Reinigung? Und dann nimmt man dann, ja, heute würde man vielleicht Waschmittel nehmen, nicht? Also wir haben jetzt für Waschmittel, was weiß ich da, von Waschmittel, aber das hat man natürlich damals nicht, weil es hat man mit Wasser gewaschen, gab es keine Waschmittel in dem Sinne. Also von daher kann das auch nicht, kann das auch nicht in Frage. Also deshalb Wasser. Und darüber hinaus ist Taufe in der Umwelt des Alten Testaments häufig anzutreffen, das ist auch nicht neu erfunden, denn da gab es eine Reinigungstaufe, die Tauchbilder nach der, zum Beispiel nach der Schwangerschaft. Maria, nachdem sie schwanger geworden ist, normalerweise hat ein Tauchbad, da musstest du dich untertauchen und wenn du rausgekommen bist, dann warst du eben ja getauft auch, aber das heißt jetzt eben gereinigt. Nun musstest du das immer wieder tun. Also das heißt, wenn du den Tod angepasst hast, dann normalerweise auch Tauchbad und wieder rauskommen. Manche werden das sehr betrügen, zum Beispiel die Essener. Das kann man bis heute noch sehen, dass sie haben es ausgegraben am Toten Jungkuman. Die hatten dann mehrere große Tauchbilder und die hat das exzessiv betrieben, weil sie eine sehr starke Sündenempfindung gehabt haben. Und dann hat man sich manchmal mehrfach am Tag getauft. Ja, wir würden heute vielleicht sagen, weil so psychologisch nicht das im Reinigungswahn oder so irgendwie eine Neurose oder so etwas, aber wir müssen natürlich religiös verstanden, also irgendwie untertauchen. Es gab die Taufe auch als Proselytentaufe. Das heißt, wenn ein Heide Jude werden wollte, dann haben wir gesehen, er muss bestimmte Gebote halten, Sabbatgebote und andere, er muss sich beschneiden lassen, wenn er ein Mann ist, und er muss sich taufen lassen auf den Ort Israels. Das heißt, die Taufe war kein magisches Symbol, sondern ein Zeichen, jetzt gehörst du zum Volk Israel, jetzt gehörst du dem Gott Israels. Das war die Proselytentaufe. Also insofern gibt es Taufe in Israel weit verbreitet und das war damals bekannt. Wenn Johannes von der Taufe geredet hat, dann müsste man sich erstmal erklären, wer hat mich erst mit der Taufe gesagt. Haben wir noch nie gehört, was müssen wir denn da machen? Also Taufe war damals relativ weit verbreitet, gab es zu verschiedenen Zwecken. Nun, hast du mich gemeldet? Du fragst immer gerade das, was ich jetzt gerade erklären kann. Aber das wird gut. Das ist ja immer gewinnst mit, du weißt was sofort was zu lesen kann. Jetzt wollte ich mich euch gerade fragen, wie lief die Taufe denn damals? Ja. Und da wissen nämlich einige Leute, dass es ja verschiedene Arten von Taufen gibt. Also sehr gut, nur ein Stichwort an der Bein, ne? Müssen wir das nächste Mal warten, wenn du einen draufkommst, beim nächsten Mal, was ich alles haben will. Also, es gibt nicht drei verschiedene Formen von Taufe, die heute praktiziert werden, die unterschiedlichen Kirchen. Welche sind denn das? Ja, das sind jetzt welche, die den Teufel im Auge haben, also in welcher Pflanzer. Ich wollte jetzt mal, das ist auch natürlich ein Unterschied, den wir heute sehen, ich wollte mal auf den Vorgang der Taufe, also wie macht man das genau? Aber da gibt es ja auch einen Unterschied. Wir springen, das heißt, ich nehme etwas Wasser, springe das auf die Menschen drauf, manchmal mehrere oder auf einen Person war. Dann gibt es als nächstes Untertauchtaufe, also die ganze Person wird unter Wasser gedrückt, nicht zu lange, nicht? Und dann wieder rausgeholt und dann ist sie getauft. Dann gibt es noch die dritte Form von Taufe. Das ist ganz anders, mit Wasser meine ich jetzt, nicht mit Wasser, ja. Und es gibt dann die Übergießungstaufe, das habt ihr doch mal schon mal gehört, und zwar, das heißt, du nimmst eine Schale voll Wasser und gießt der Person das über den Kopf. Das ist dann ja nicht bespringen. Bespringen ist ja das, du hast ein bisschen Wasser an einem Pinsel oder an der Hand und springst du auf die Person. Übergießungstaufe, da nimmst du eben Wasser und schüttelst es der Person über den Kopf. Das wollen wir jetzt gerade noch versuchen zu klären. Bitte einen Moment. Jetzt diskutiert ihr unterschiedlich. Zum Beispiel hatten frühe Täufer, also die frühen Mennoniten, die hatten eine Übergießungstaufe gehabt. Nicht alle, aber wir sehen das auf alten Abbildungen, die hatten dann eine Übergießungstaufe. Ja. Und manche hatten eine Untertauchtaufe, aber da gab es das. Wir hatten ja die Mennoniten, waren ja die ersten der Neuzeit, die Erwachsenen, oder wir müssen sagen, diesen Kurs, das nennt man Glaubenstaufe. Also das heißt, es geht ja darum, bei Glaubens- und Kindertaufe, auch beim Streit mit Luther, welcher Glaube ist mit der Entscheidung, der Glaube des Kindes oder der Glaube der Eltern, weil ja nach der Idee Luthers, der stellvertretende Glaube der Eltern, die Willen des Gottes an das Kind ausgesprochen wird, die Täufe bestimmten stark, nein, es muss der Glaube des Teufels sein, und der Glaube kann nicht nachher kommen, sondern der ist Voraussetzung zur Taufe. Das war ja einer der Streitpunkte, und deshalb haben die Täufer das dann Glaubenstaufe, nicht Kinder, nicht Erwachsenentaufe genannt, weil sie davon ausgehen, dass sie auch ein Kind sich taufen lassen kann, wenn es den Glauben hat, also wenn man den sehen kann. Das ist übrigens auch bei manchen Freikirchen, wenn ich denke, manche Freikirchen haben auch so ein Quasi-Taufalter, dann kannst du frühestens getauft werden, ab vielleicht 14 oder 15, was ja ist auch nicht biblisch, nee, natürlich nicht. Also zumindest nicht biblisch in der Argumentation der Täufer. Aber die Täufer sagten ja, der Glaube ist das Entscheidende. Und wenn jetzt ein fünfjähriges Kind wirklich das Glauben versteht, dann könnte es prinzipiell nicht auch taufen lassen. Und natürlich kann man sagen, ja, das versteht das vielleicht nicht, aber dann muss man sagen, ist das wirklich so schwierig, dass es das nicht verstehen kann? Und ich habe den Eindruck, es gibt manche Kinder in dem Alter, nicht? Eine unserer Töchter zum Beispiel ist mit 5 Jahren zum Glauben gekommen, und haben wir erzählt, oder? Habe ich nie erzählt, in die Ehe, nicht? Und da kam ich eines Abends nach Hause, und da hat sie mir gesagt, ja, ich soll mal zu Eva gehen, denn die Eva, sie will sich bekehren, nicht? Und dann gehe ich dann hin und warte dann im Bett auf und sagt da, was erzähle ich ihr nochmal alles, wie das mit dem Glauben ist und dass Jesus gestorben ist und dass die Sünde gestorben ist und so weiter. Und dann sage ich, beleg das mal, und morgen komme ich wieder und dann können wir noch darüber sprechen. Und dann sagt sie, nein, Papa, ich will jetzt beten. Und dann sage ich, erzähle ich das Ganze noch einmal, sage ich, also jetzt morgen, warte bis morgen, überleg dir nochmal. Und dann sage ich, nein, ich will jetzt beten. Ja, und nachdem ich zweimal versucht habe, sie überhaupt abzuhalten, nicht abzuhalten, ich habe mir einfach immer wieder gedacht, wie erscheint manchmal nicht auch, ach, das versteht sie noch nicht, und ist noch so klein, und lieber vielleicht morgen überlegt sie sich das anders, man hat sie alles wieder vergessen und so, aber wie gesagt, ich habe nicht gewusst, wie sie bekehren, wie sie es dann tun, ja? Aber ich kann ja meinem Kind nicht verbieten, meinte sie zu bekehren, und dann haben wir zusammen gebeten, und seitdem Zeitpunkt ist sie ganz fest, sie weiß jetzt bis heute noch, wie das war und was das war, und jetzt ist sie 10, ne? 5. Ja. 5. Genau, sind 5 Jahre. Und sie weiß jetzt, sie ist Kind Gottes, sie glaubt daran, sie wird, sie macht damals ein Gebet, erinnert sie sich noch daran, erstaunlich, nicht? Also ich habe mich nicht mit 5 Jahren gekehrt, ne, als Vierter. Aber die anderen tun das auch nicht, diese anderen, nicht? Es waren jetzt 8 und auch nichts davon, aber da habe ich den Eindruck, wie ich zum Beispiel, ja, es gibt Kinder, die begreifen das und die können wirklich wesentlich sagen, ich will das.
Und wenn sie
sich
jetzt kaufen lassen wollen,
dann. Ja. Das kann, ist ja kein Problem von mir aus. Schule. Ich meine, ich dränge sie jetzt nicht dazu, aber. Ja.
Aber
da
ist ja das Problem, warum kaufen
mit
dem Gemeindeeintritt.
Ja.
Genau. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich bin in der Gemeinde unabhängig davon.
Ja, also, ich meine, ich will jetzt nicht eure ganze Gemeinde offen wieder machen, das geht immer für alle nach Hause, also wir hier, da müssen wir das auch anders machen. Also, ich meine, dass in der Bibel ist Gemeindegliedschaft nicht gebunden an das Alter. Also, ich kann fast, wenn ihr irgendwas sagt, sondern Gemeinde, bis du gläubig wirst. So verstehe ich das. Wir können jetzt auch darüber diskutieren, wenn wir jetzt Ekklesiologie haben, müssen wir jetzt darüber diskutieren, was sagt die Bibel an welchen Stellen. Meine Auffassung ist, wenn du gläubig wirst, dann bist du Teil des Leibes Jesu Christi. Das universalen Leibes Jesu Christi, das ist nicht der Ortsgemeinde. Aber wenn du zu Leib Jesu gehörst, dann hast du für mich auch das Anrecht, Mitglied der einzelnen Gemeinde zu werden vor Ort. Also deshalb würde ich sagen, biblisch sehe ich keinen Grund dagegen, warum ich ein fünfjähriges Kind Gemeindeglied sein kann. Natürlich kannst du nicht für alle Dinge entscheiden, das ist ja vollkommen klar. Aber das geht genauso mal wie ein Behinderter. Der kann auch Gemeindeglied werden und der kann auch über bestimmte komplizierte Sachen in der Gemeinde vielleicht nicht mit abstimmen, weil er darüber nicht genau Ahnung hat. Aber es ist ja nicht die intellektuelle Reife, da müsste er erst an 14 sein, begreift der dann alle komplizierten theologischen Fakten. Also warst du auch noch nicht, also müsst du auch Theologie studiert haben. Und dann vielleicht mit 40 Jahren, nachdem du alles durchdacht hast, dann darfst du Gemeindeglied werden abstimmen. Weil im Grunde geht es hier nicht beten. Genau, du hast ja gar nichts mehr, ne? Ja. Aber, ja, dann musst du halt hierher kommen, nicht mehr so oder andere. Nein. Ja, genau, ich verstehe, das komme ich jetzt gleich zu. Also ich würde sagen, die Voraussetzung dafür ist, dass du gläubig wirst und dann bist du Leib Jesu. Und wenn du Leib Jesu bist, dann glaube ich, sollte auch keine Gemeinde dir verwirren, Gemeindeglied zu werden. Bei den Baptisten ist das eben so, dass wir eine Lehre vertreten, die ich so nicht ganz aus der Bibel erkennen kann, dass nämlich die Taufe Voraussetzung der Mitgliedschaft. Also würde ja heißen, auch du bist erst am Leib Jesu, wenn du getauft bist. Das sehe ich so nicht. Ich denke, die Taufe ist eine wichtige Aufforderung Jesu. Natürlich sollen wir taufen. Aber wir könnten einen Schächer am Kreuz nehmen. Ne? Der wird also verloren, weil er nicht getauft ist. Oder wie? Natürlich könnte ich sagen, okay, der konnte ja nicht mehr und so. Aber ich denke, Taufe ist ein wichtiger Schritt im Glauben, gehört mit dazu. Aber das Entscheidende ist nach meiner Erkenntnis in der Bibel, die Glaubenszuwendung zu Jesus Christus, die Vergebung der Sünde. Ja.
Ja,
genau.
Also ich
schätze,
du meinst an der Apostelgeschichte oder so.
Ja, genau.
Aber das ist auch
irgendwie... Halte ich auch für problematisch, genau. Das ist typisch für Pfingstgemeinden, nämlich die Idee der zweiten Erfahrung. Und das heißt, du hast erst eine bestimmte geistliche Erfahrung, das ist gerade, wie du dich erlöst, und die zweite Erfahrung sind die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und manche lehren, dass es mit der Taufe zusammen, manche sagen auch, das Buch ist eine Segnung eines Pilgers oder so, das heißt, das wird jemand einsegnen. Hand auflegen und dann wird der Heilige Geist wieder gewählt und dann hast du drin. Ich halte das für wirklich eigentlich für falsch. Es gibt in der Apostelgeschichte zwei, drei Beispiele dafür, aber wir müssen sehen, Apostelgeschichte ist keine Lehre, da steht nicht, du sollst es so tun, sondern steht nur, Gott hat es so gemacht. Da stehen auch andere Sachen. Wie zum Beispiel, wie ist das da mit diesen Heilungsgeschichten, mit den Schatten der Apostel?